Viele von ihnen befinden sich in einer Phase, in der sie Manna essen. Nach dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten versorgt Gott sie in der Wüste mit diesem Brot vom Himmel. Dieses Manna hält die Menschen irgendwie am Leben, aber es ist keine große Mahlzeit. Vielleicht befinden sie sich heute in ihrem Leben in einer Art Zwischenwüste, in der sie zwar nicht mehr in der Sklaverei sind, aber auch nicht wirklich im versprochenen Land. Sie befinden sich zwischen Punkt A und Punkt B und denken: Gott, ich habe diesen Traum, diesen Wunsch, den du mir ins Herz gelegt hast, aber ich warte schon so lange. Wann werde ich endlich dort sein? Dieses Dazwischen kann für viele von uns eine beängstigende und unangenehme Zeit sein. Manchmal kann das auch langweilig sein und wir wollen irgendetwas Aufregendes in unserem Leben haben. Aber ich möchte Sie heute hiermit ermutigen. Versuchen Sie, das Manna, das Gott Ihnen gibt, als Zusicherung zu sehen, dass das versprochene Land kommt, dass etwas Besseres für Sie kommt, liebe Freunde. Beim Sprechen über diese Zwischenzeiten fällt mir ein, dass Hannah und ich einmal zu einem Familienausflug nach Seaside in Florida fahren sollten, den ihre Eltern jedes Jahr für alle veranstalten. Das ist immer eine tolle Zeit. Kurz davor machte ich lange Spaziergänge, die ich immer noch oft mache, wenn ich eine Predigt vorbereite, bete oder einfach nur einen langen Spaziergang genieße. Und manche dieser Spaziergänge waren 15 bis 20 Kilometer lang. Bei einem dieser Spaziergänge begann ich bis zur Hälfte meiner Sehkraft zu erblinden. Ich habe das niemandem gesagt, weil ich ein Mann bin und Männer Angst vor Ärzten haben. Aber irgendwann habe ich gesagt, dass ich zum Arzt gehen muss. Eigentlich sagte Hannah, du musst zum Arzt gehen. Ich ging also hin und der Arzt machte ein paar Tests, stellte mir dann ein paar Fragen und am Ende sagte er, ich will nicht, dass Sie Angst haben, aber Sie könnten einen Hirntumor haben. Sie müssen ein MRT machen lassen. Ich sagte, okay. Also gab er mir eine Überweisung. Am nächsten Tag ging ich zum MRT und das volle Programm wurde gemacht. Das ist eine große Maschine, in die man hineingesteckt wird. Ich kam heraus und meinte, alles klar, raus damit. Habe ich nun einen Hirntumor oder nicht? Jemand meinte, oh, ich bin nur ein Techniker, Sie müssen Ihren Arzt fragen. Ich sagte, okay, ich rufe ihn sofort an. Aber man sagte mir, nein, 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 Ihr Arzt wird es Ihnen in 2 oder 3 Wochen sagen. Ich fuhr dann in den Urlaub mit dieser Frage, habe ich einen Hirntumor? Im Urlaub versuchte ich mit meinen Freunden den Strand zu genießen und fragte mich dabei, ob es das letzte Mal sei, dass ich hier draußen an diesem weißen Sandstrand sitze. Alles wurde ganz melodramatisch. Jedes Mal, wenn man Kopfschmerzen hat, wenn einem schwindlig ist, wenn man am liebsten ausschlafen würde, dann denkt man sich, ist das Joe? Joe, der Gehirntumor, der sein Ding macht? Am Ende der Reise hatte ich ihm einen Namen gegeben. Dann rief man mich an und sagte, hey, wir wollen Ihnen nur sagen, dass Sie keinen Hirntumor haben. Wir sind ziemlich sicher, dass Sie nur dehydriert waren. Trinken Sie unbedingt mehr Wasser. Ich dachte mir, übrigens habe ich jetzt einen neuen Arzt. Aber vielleicht ist es bei Ihnen so. Vielleicht waren die Nachrichten nicht so gut. Vielleicht warten Sie darauf, wie der Befund über Ihre Gesundheit ausfallen wird, oder Sie sind unsicher. Oder vielleicht haben Sie einen schlechten Befund bekommen, aber Sie wissen nicht, wie schlecht er ist. Und Sie befinden sich in einer Art Zwischenzustand, in dem Sie viel nachdenken. In dem Sie viel über all das Schlechte nachdenken, das passieren könnte. Vielleicht haben Sie schon mehr Hoffnung, aber Sie sind immer noch in einem Dazwischen gefangen. Sie haben sich für einen Job oder für eine Uni beworben. Vielleicht kennen Sie diese Videos, wo junge Leute eine Antwort auf ihre Bewerbung an einer Uni bekommen. Sie öffnen die Mail und die ganze Familie hüpft auf und ab und alle schreien und feiern. Das ist ein großartiges Gefühl und das liegt zum großen Teil daran, dass die Zeit des Wartens vorbei ist. Die Frage, werde ich auf die Uni gehen oder nicht? Sie haben eine Antwort auf Ihre Frage. Vielleicht haben Sie auch noch keine Antwort auf Ihre Frage, aber Sie wollen sie unbedingt. Vielleicht sind Sie jung und daten gerade oder auch als älterer Mensch. Vielleicht sind Sie frisch geschieden oder verwitwet oder aus welchem Grund auch immer wollen Sie jemanden kennenlernen und stellen fest, dass solche Dates nicht mehr das sind, was sie mal waren. Früher fragte ein Junge ein Mädchen nach ihrer Telefonnummer, sie gingen aus, hatten ein paar Treffen und dann heirateten sie. Das ist heute nicht mehr so. Das ist eine witzige Sache, wie man sich heute verabredet. Hannah und ich, wir haben mit 21 geheiratet, wir waren super jung und wir sind jetzt seit 20 Jahren verheiratet. Nein, nicht 20, wir sind seit 20 Jahren zusammen. Was ist das? Oh, jetzt bin ich in Schwierigkeiten. Ich glaube, wir rechnen beide nach. Wir sind uns nicht sicher. Im Mai waren es 19 Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, heutzutage ein Date zu haben. Ich fühle mit Ihnen. Es gibt eine Million Apps, es gibt alle möglichen Wege, sich zu verabreden, es gibt alle möglichen Wege, Leute zu treffen, aber auf eine seltsame Art und Weise sind die Menschen weniger sozial geworden. Laut einer Studie sagen 44% der Befragten, dass es immer schwieriger wird, sich zu verabreden, dass es schwieriger ist, jemanden kennenzulernen. Vielleicht geht es Ihnen so. Sie sind in diesem Zwischenstadium und denken sich, ich möchte jemanden kennenlernen, ich will nicht alleine sein. Ich möchte jemanden haben, mit dem ich das Leben teilen kann. Das ist eine schwierige Situation. Und schließlich haben viele von uns ganz allgemein eine Art Zwischenzustand, egal an welchem Punkt der Geschichte wir uns gerade befinden. Wissen Sie, was ich damit meine? Corona ist eine einzige Zwischenphase. Was wird nach Corona passieren? Jetzt haben wir eine steigende Inflation, wir haben Sorgen um die Preise und die hohen Mieten. In unseren Organisationen haben wir Vermögenswerte, die investiert werden müssen, oder wir haben große Entscheidungen zu treffen, die für unsere Organisationen und Dienste von entscheidender Bedeutung sind. Wir sagen uns ständig den Satz, wenn ich doch nur eine Kristallkugel hätte. Ich habe diesen Satz schon so oft gehört. Mist, ich habe ihn selbst schon eine Million Mal gesagt. Ich wünschte, ich hätte eine Kristallkugel. Wenn ich es doch nur wüsste. Aber das sind genau die Zeiten, in denen Gott uns sagt, dass wir uns mehr auf seinen Charakter verlassen sollen als auf unseren. Wir sollen uns mehr auf seine Worte verlassen als auf die Worte, die wir in der Gesellschaft oder von unseren Nachbarn hören. Kurz gesagt, es ist eine Zeit, in der Glaube sehr wichtig ist, weil wir wissen, dass wir einem guten Gott dienen, der uns dorthin bringen wird, wo wir hin müssen. Die Ermutigung für Sie, liebe Freunde, besteht darin, genau hier und jetzt, in diesem Moment zu sein, den Gott ihnen gegeben hat, und sich zu entspannen und Gott in diesem Zwischenzustand zu vertrauen, in dem sie sich befinden. Lassen Sie das Manna, das Gott ihnen gerade gibt, wie ein Versprechen sein, dass noch bessere Dinge kommen werden. Ich habe einen guten Freund, Richard Mao, der hier schon einmal gepredigt hat und der ehemalige Präsident der Fuller University ist. Beten Sie für ihn. Er hatte vor ein paar Tagen einen Schlaganfall. Beten Sie mit uns und bitten wir den Herrn, dass er ihn heilt. Ich erinnere mich, dass er in einer Predigt, die er hier nicht vor allzu langer Zeit gehalten hat, eine lustige Sache gesagt hat, die ich bei Leuten, die Romane lesen, nicht verstehe. Wenn er einen Roman liest und anfängt, sich Sorgen um den Protagonisten oder um die Situation zu machen, blättert er zur letzten Seite des Buches und liest sie, nur um zu wissen, was passiert. Oh gut, sie haben sich gefunden. Oder gut, er hat überlebt oder was auch immer. Dann kann er zu Kapitel 3 oder 4 zurückgehen und sein Buch entspannt weiterlesen. Und er sagte, ich habe so ein Buch über ihr Leben. Ich habe ein solches Buch und ich habe die letzte Seite ihres Lebens gelesen. Ich weiß nicht alles, was dazwischen liegt, aber ich kann Ihnen Folgendes sagen. Die letzte Seite ihrer Geschichte ist gut. Sie können auf die Treue Gottes in Jesus Christus vertrauen, dass der Heilige Geist heute ein gutes Werk in Ihrem Leben tut. Lassen Sie uns gemeinsam daran glauben. Lassen Sie uns heute Morgen oder heute Abend unseren Glauben aufwecken und darauf vertrauen, dass Gott uns durchtragen wird, dass sein Wort wahr ist. Einige von Ihnen sind große Avengers-Fans. Sie können sich mir und Haven in diesem Club anschließen. Viele von Ihnen hassen diese Superheldenfilme und ich kann es auch verstehen, sie sind ein wenig kitschig. Aber ich mag sie, ich bin ein Fan und ich weiß noch, wie ich Avengers Infinity War gesehen habe. Einen Film mit den ganzen Superhelden. Da sind Iron Man, Captain America und Spider-Man, all diese großen Marvel-Helden. Und sie kämpfen gegen diesen Erzfeind. Das Erstaunliche an dem Film Avengers Infinity War ist, man ist ja eigentlich daran gewöhnt, dass am Ende immer der Held gewinnt. Aber in dem Film stirbt am Ende die Hälfte der Helden und der Bösewicht gewinnt. Und dann kommt der Abspann. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich das toll fand. Niemand hat das erwartet. Dieser böse Kerl, Thanos, schnippte mit den Fingern und man sieht die Hälfte der Superhelden zu Asche zerfallen und verschwinden. Das war hart, sie so zu sehen, aber der härteste von allen war Spider-Man. Spider-Man. Könnten wir uns zunächst mal darauf einigen, dass Tom Holland Spider-Man die beste Version von Spider-Man ist? Das ist wichtig. Wenn man im Griechischen nachliest, dann sagt die Bibel tatsächlich, dass die Version von Tom Holland die beste ist. Man muss das auf Griechisch lesen. Stimmt's, Irene? Ich schweife ab. Oh ja, Spider-Man. Es gibt eine Szene, in der Spider-Man zu Asche zerfällt und von seinem Adoptivvater und Mentor Iron Man Tony Stark gehalten wird. Und er sagt, es tut mir leid, Mr. Stark, ich will nicht sterben. Dann rollt er mit den Augen und zerfällt zu Asche. Für Spider-Man-Fans ist das ein herzzerreißender Moment. Und dann kommt der Abspann und man fragt sich, oh, Spider-Man ist jetzt tot? War's das jetzt? Aber dann geht man nach Hause und sieht die Werbung für den Film Spider-Man Far From Home mit Tom Holland in der Hauptrolle. Ich kann nur sagen, dass es ein Fehler war, dass man das veröffentlicht hat. Denn im Grunde hat man den Leuten damit gesagt, wir verraten euch nicht wie, aber Spider-Man wird wieder lebendig werden. Das hat uns Spider-Man-Fans in diesem kurzen Jahr beruhigt, indem wir nicht wussten, was mit unseren Lieblings-Superhelden passieren wird. Wir konnten sehr klar wissen, dass es Spider-Man wieder gut gehen würde. Und wie Spider-Man, liebe Freunde, wird es Ihnen wieder gut gehen. Ich weiß nicht wie, vielleicht geht Ihr Leben in die Brüche, aber es wird Ihnen wieder gut gehen. Gott wird Sie dahin durchbringen. Ich vermute, dass das Ende Ihrer Geschichte in etwa mit so einem Satz beginnen wird wie: Ich hatte keine Ahnung. Mit einem Lächeln im Gesicht wegen der guten Dinge, durch die Gott Sie hindurchgeführt hat. Liebe Freunde, bitte nehmen Sie dies als eine Botschaft Gottes, dass Gottes Wort für Sie wahr ist. Gott hält Ihnen Ihre Fehler nicht vor. Gott bestraft Sie nicht für Ihre Schuld oder Ihre Fehler oder Ihre Unzulänglichkeiten oder irgendetwas von diesen Dingen. All Ihre Schuld wurde Ihnen vergeben, wenn Sie an Jesus Christus glauben. Das ist wie ein unbeschriebenes Blatt, als ob Sie jeden Morgen aufwachen, Ihr Bestes geben und den Rest vergessen. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, fangen Sie von vorne an und arbeiten Sie einfach so weit, wie Sie können, weiter daran, Jesus ähnlich zu sein. Sie werden nie so sein wie er, aber so wie der Mond die Sonne widerspiegelt, werden Sie eines Tages zu der Art von Mensch werden, von dem die Leute sagen, wow, das ist ein Mensch wie Jesus. In der Zwischenzeit vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie dorthin bringen wird, wo Sie hin sollen. Das ist der Geist voller Hoffnung, der den Glauben in uns aufbaut, dass wir sagen können, ich kenne Gott, ich kenne seinen Charakter, ich kenne sein Wort. Er wird mich durchbringen. Jetzt gerade ist es ein bisschen seltsam und frustrierend, aber ich vertraue dir, Herr. Amen. Für den Moment wird Gott uns also Manna geben. Er wird uns Manna geben, Brot vom Himmel. Die Geschichte des Manna ist eine interessante Geschichte. Das jüdische Volk hatte keine Heimat. In den ersten paar hundert Jahren, in denen es eine Nation ist, hat das Volk keinen Ort, an den es gehört. Sie haben keine Flagge, die sie hissen können. Sie haben keinen Boden, auf dem sie ihre Häuser bauen können. Sie haben keine Höfe, um Getreide anzubauen. Sie sind ein Volk von Nomaden. Schließlich landen sie in Ägypten, wo sie als Volk geformt werden. Aus der Sklaverei heraus bringt Gott sie in die Wüste, an einen Ort, der dazwischen liegt. Es ist nicht mehr Sklaverei. Es ist nicht das versprochene Land. Es ist nur die Wüste, eine Wildnis. Und dort weist Gott sie an, die Stiftshütte zu bauen. Das Modell für die Stiftshütte wird später das Modell für Salomos Tempel sein. Was sie damit mit sich herumtragen, ist eigentlich ein Symbol. Bitte hören Sie genau zu. Für den Garten Eden. Das ist wichtig, denn der Garten Eden ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Sie beginnt mit dem Garten, sie endet mit dem Garten. Jesus betet im Garten und der Tempel ist ein Garten. Sie können hier auf dem Bild sehen, dass es sich um verschiedene Symbole handelt. Das hier ist eine moderne Version, die von Bible Projects erstellt wurde. Das sieht wirklich schön aus. Aber diese goldene Wand im Inneren von Salomos Tempel soll wie der Garten Eden aussehen. Die Menorah, ein typisch jüdisches Symbol, soll das Symbol für den Baum des Lebens sein. Der Tempel ist voll mit dem Baum des Lebens und den Blättern des Gartens. Und so ist die Stiftshütte, die sie mit sich tragen, fast so etwas wie ein Minigarten. Der Tempel soll der Garten sein, in dem Gott wohnt. Obwohl man ein gebrochener, sündiger Mensch ist, kann man in den Garten Eden, den Tempel, eintreten und mit Gott zusammen sein. Interessant, oder? Ein großer Teil des Verweilens in der Wüste dreht sich also darum, den Garten in mich hineinzubekommen, bevor ich in den Garten komme. Viele von uns sind dort, in einer Wüstenzeit. Wir wollen im versprochenen Land ankommen, aber vielleicht will Gott das versprochene Land auch in uns haben. Herr, lass uns jetzt das versprochene Land in uns haben. Lass uns von deiner Freude, deinem Geist und deinem Glauben erfüllt sein, damit wir, wenn wir das versprochene Land erreichen, ein Land haben, das wir nicht einmal brauchen, weil wir dich schon immer hatten. Ich stelle mir vor, dass sich das jüdische Volk wie obdachlos gefühlt hat, als es durch die Wüste zog. Wenn Sie zu den Millennials gehören, betrifft das Sie. Viele Millennials fühlen sich heute heimatlos. Haben Sie das hier gesehen? Die New York Times hat einen Artikel veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Wall Street jetzt verstärkt auf Einfamilienhäuser setzt. Es wurden 60 Milliarden Dollar in Einfamilienhäuser investiert, um Häuser an normale Millennials zu vermieten, was den Druck auf sie erhöht. Ich erwähne die Millennials deshalb, weil sie diejenigen sind, die sozusagen in die Enge getrieben wurden. Sie sind nicht in der Lage gewesen, das Geld für ein eigenes Haus zu sparen. Sogar hier in Orange County hat der Durchschnittspreis für ein Haus gerade die Million-Dollar-Grenze überschritten. Sie sehen das hier an der oberen Linie. Die lila Linie darunter ist Los Angeles. Die Häuser in Orange County sind jetzt im Durchschnitt 200.000 Dollar teurer. Viele Leute können sich einfach kein Haus leisten. Das gilt auch für Hannah und mich. Es ist nichts zu bekommen. Wenn Sie gerade nach einem Haus suchen, dann kennen Sie das. Denn ob Sie nun mieten oder kaufen wollen, es gibt einfach nichts. Und dieses Gefühl, das Sie haben, ist, glaube ich, das Gefühl, das das jüdische Volk sehr lange hatte. Sie wollten einen Ort haben, an den sie gehen konnten. Einen Ort, an dem sie ein Volk sein konnten. Einen Ort, an dem sie ihr eigenes Getreide anbauen konnten. Aber in der Hoffnung auf diesen Ort gab Gott dem Volk Manna. Manna. Wissen Sie, was Manna ist? Wenn Sie Videospiele spielen, dann denken Sie vielleicht, das sei der blaue Balken, mit dem Sie zaubern können. Aber das ist es nicht. Manna ist Brot vom Himmel. Jeden Tag, wenn das hebräische Volk aufwachte, lag dieses Zeug auf dem Boden. Es war so ein weißes, flockiges Zeug und man ging hin und sammelte es auf, um es zu essen. Das war das Einzige, was sie zu essen hatten. Sie hatten ein kurzes Wachtelfestessen, aber im Grunde gab es nur das, Manna. Als es das erste Mal so passierte, waren sie noch erstaunt und beschlossen, es aufzubewahren. Sie lagerten das Manna ein und am nächsten Tag stellten sie fest, dass ihr ganzes eingelagertes Manna innerhalb eines Tages verrottet und voller Maden war. Sie konnten es also nicht aufbewahren, sie konnten nichts tun. Sie mussten 40 Jahre lang jeden Tag darauf vertrauen, dass Gott ihnen morgens beim Aufwachen ihr tägliches Brot geben würde. Und so bekamen sie jeden Tag Manna. Jeden Tag erlebten sie dieses Wunder. Dostojewski sagte, der Mensch sei jemand, der sich an alles gewöhnen kann. Und ich verspreche Ihnen, ich weiß nicht, wie Manna schmeckt, aber selbst wenn es wie gesalzener Butterkuchen von Maestros schmecken würde, der 18 Dollar kostet und fantastisch schmeckt, Sie hätten ziemlich schnell genug davon, wenn Sie das jeden Tag essen würden. Wie hat das Manna geschmeckt? Haben Sie sich diese Frage jemals gestellt? Wenn man Brot vom Himmel bekäme, würde man doch denken, dass das wie ein Fantasy-Roman wäre, wie bei Der Herr der Ringe, wo man isst und es bringt Freude ins Herz und ein Lied auf die Lippen. Aber das Lustige ist, dass das Wort Manna bedeutet, es ist, was es ist. Man ging buchstäblich nach draußen und alle Leute fragten sich, was ist das? Und jemand sagt, es ist, was es ist. Dieser Satz im Hebräischen ist Manna. Was ich jetzt sage, ist nur Bobbys Meinung. Ich habe Manna immer als langweiliges Essen interpretiert, so wie, es ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. So wie Reiswaffeln. Haben Sie schon mal Reiswaffeln gegessen? Reiswaffeln sehen so aus, wie ich mir Manna vorstelle. Wenn Sie schon mal Reiswaffeln gegessen haben, dann wissen Sie, sie sind nicht gut, aber sie sind auch nicht schlecht. Es ist, was es ist. Es ist Manna. Ich glaube, so war das Manna. Ich glaube, die Menschen bekamen 40 Jahre lang jeden Tag Reiswaffeln. Und wenn man so darüber nachdenkt, ist es, obwohl es ein Wunder ist, ein ziemlich blödes Wunder. Es ist wie ein Wunder, aber es ist nicht das versprochene Land. Es ist nicht wirklich das, was man sich erhofft hat. Man ist froh, am Leben zu sein. Wenn es nicht da ist, vermisst man es. Aber es ist nicht Steak und Wein, richtig? Es ist nicht das, was man sich erhofft hatte. Vielleicht ist es bei Ihnen so. Vielleicht sind Sie in einer Phase Ihres Lebens, in der Sie jeden Tag Manna bekommen. Es ist immer da. Es ist nicht gut, aber ist auch nicht schlecht. Sie würden es vermissen, wenn es nicht mehr da wäre. Aber Sie hoffen ganz sicher darauf, dass es eines Tages etwas Besseres geben wird. Können wir uns heute darauf einigen, dass Manna wie ein Versprechen ist? Es ist ein Versprechen auf bessere Tage in der Zukunft. Wenn Gott uns in dieser Zwischenzeit Manna gibt, dann wird er uns auch in das versprochene Land bringen. Wenn Gott uns jetzt Manna gibt, dann wird er uns Getreide von unserem Land geben. Vieh von unseren Feldern, Wein von unseren Trauben, Brot von unseren Speichern, Häuser für unsere Städten, Land zum Betreten, Wasser zum Trinken. Das Manna jetzt ist eine Verheißung, dass Gott auch in unseren schlimmsten Tagen, selbst in der tiefsten Wüste, für uns sorgen wird. Manna ist eine Verheißung auf bessere Tage, die kommen werden. Wollen Sie heute mit mir daran glauben, dass bessere Tage kommen werden? Dass das versprochene Land für Sie kommt, auch wenn Sie jahrelang nur Manna gehabt haben? Wollen Sie heute für sich selbst daran glauben, dass Gott ein versprochenes Land für Sie hat? Wollen Sie sich weigern, diesen Traum aufzugeben, die Sache, die Gott in Ihr Herz gelegt hat, und die Wüste aushalten, damit Sie auf Ihrem eigenen Feld ernten können? Machen wir uns heute gemeinsam ein Versprechen, dass wir für dieses Manna dankbar sind, aber dass wir uns auch auf die Verheißung freuen werden. Das können wir gemeinsam tun, ja? Das bringt uns zu Josua Kapitel 5 und mit dieser Bibelstelle schließe ich. Josua, der große Feldherr, der das Volk Israel anführt. Dieser große Mann des Glaubens, der dem Volk gesagt hat, dass Gott alles schaffen kann. Gott kann uns dorthin bringen. Gott wird uns dorthin bringen. Als sie den Jordan ins Heilige Land überqueren, heißt es, da sprach der Herr zu Josua: Heute habe ich die Schande von euch abgewälzt, die seit Ägypten auf euch lastete. Deshalb nennt man diesen Ort bis heute Gilgal. Bei Gilgal in der Ebene von Jericho feierten die Israeliten am 14. Tag des ersten Monats abends das Passafest. Das ist sehr ähnlich. Wir interpretieren das ähnlich dem Abendmahl, der Eucharistie. Das ist eine Feier, dass der Todesengel an den Türpfosten vorübergegangen ist. Für uns gilt, der Engel geht an unseren Türpfosten unserer Herzen vorüber, der Engel des Todes, damit wir Leben in Jesus Christus haben können. Dann heißt es, am nächsten Tag aßen sie zum ersten Mal etwas aus ihrem neuen Land. Brot, das ohne Sauerteig gebacken war, und geröstetes Getreide. Und genau an diesem Tag, an dem sie etwas vom Ertrag des Landes gegessen hatten, blieb das Manna aus. Von nun an ernährten sich die Israeliten nicht mehr vom Manna, sondern vom Ertrag des Landes Kanaan. Sie wissen, dass sie sich darüber gefreut haben. Ich weiß noch, wie wir in Thailand waren, und ich liebe übrigens thailändisches Essen. Ich liebe es wirklich. Und ich dachte, in Thailand zu sein, wäre wie ein Wunder. Wir waren 2 Monate dort. Ich erinnere mich an unser erstes Frühstück, bei dem uns Hühnchen, Reis und Eier serviert wurden. Ich dachte mir, das ist ein bisschen seltsam zum Frühstück, aber ich werde es probieren. Es war großartig. Zum Mittagessen gab es dann Hühnchen, Reis und Eier. Dann kam das Abendessen und es gab Hühnchen, Reis und Eier. Und Tee. 2 Monate später dann hatten wir fast 60 Tage lang jeden Tag Hühnchen, Reis und Eier zu jeder Mahlzeit gegessen. Und ich hatte es satt. Ich mochte nicht mehr. Ich glaube, die Israeliten waren begeistert, als sie Getreide aus ihrem eigenen Land zu essen bekamen, als sie von dem Land, in dem Milch und Honig fließen, essen durften. Ich glaube, sie werden begeistert sein, wenn Gott sie in das versprochene Land bringt, in das sie kommen. Wenn sie sich jetzt gerade in einer Zwischenzeit befinden, dann möchte ich ihnen 4 Dinge ans Herz legen. Erstens müssen wir verstehen, dass die Manna-Phase unseres Lebens meistens weder schlecht noch gut ist. Sie ist einfach nur irgendwie langweilig. Sie ist langweilig. Und Langeweile ist schwer, besonders für Amerikaner. Wir mögen es, Dinge zu erledigen. Wir mögen es, Fortschritte zu sehen. So auch hier. Ich möchte Ihnen sagen, und das ist das Wichtigste, wenden Sie sich nicht anderen Göttern zu, sonst sitzen Sie für immer in der Wüste fest. Die Versuchung ist groß, wenn wir gelangweilt sind, zu einer alten Beziehung zurückzukehren, von der wir wissen, dass sie schlecht für uns ist. Oder zu einer alten Gewohnheit oder einer alten Sache zurückzukehren, von der wir wissen, dass sie nicht gut für uns war. Aber wir sind gelangweilt. Darum kehren wir einfach zurück. Oder wir finden irgendetwas Seichtes, Hohles, auf das wir unser Leben aufbauen. Tun Sie das nicht. Wenden Sie Ihr Herz nicht anderen Göttern zu, sonst werden Sie für immer in der Wüste festsitzen. Zweitens, wenn Sie gerade Manna essen und nicht da sind, wo Sie sein wollen, wenn Sie nicht in der Beziehung sind, die Sie haben wollen, wenn Sie nicht mit Gott unterwegs sind, aber es sein wollen oder was auch immer, dann brauchen Sie sich nicht zu schämen. Sie haben keinen Grund, sich zu schämen. Sie sollen wissen, dass Gott jeden Teil Ihres Lebens sieht und dass er Sie liebt. Ich weiß nicht alles über Ihr Leben, aber ich liebe Sie auch und diese Kirche tut das auch. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Sie brauchen sich nicht zu verstecken. Wenn Sie gerade mit etwas zu kämpfen haben, dann willkommen im Club. Wir alle haben mit Dingen in unserem Leben zu kämpfen. Wenn Sie etwas haben, das Ihnen peinlich ist, müssen Sie es ja nicht der ganzen Welt erzählen. Aber schämen Sie sich nicht dafür. Schämen Sie sich nicht dafür, dass Gott Ihnen in dieser Zeit Manna gibt. Wenn es in Ihrer Ehe nicht so gut läuft oder Sie nicht Ihren Traumjob haben, schämen Sie sich nicht. Danken Sie Gott für das, was Sie jetzt gerade haben und beten Sie, dass das, was Sie wirklich wollen, geschieht. Drittens, für einige von uns ist die Manna-Zeit ein Job oder eine Verantwortung. Viele von Ihnen kümmern sich zum Beispiel um jemanden oder Sie machen andere Dinge in Ihrem Leben, die schwer für Sie sind. Ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Sehen Sie Ihren Job oder Ihre Verantwortung als eine Berufung oder als eine Art der Vorbereitung. Für die meisten von uns ist die Arbeit zur Routine geworden. Aber versuchen Sie, die Person, mit der Sie arbeiten, als jemanden zu sehen, dem Sie dienen können, dem Sie von Ihrem Glauben erzählen oder für den Sie beten können. Jemand, dem Sie ein Mittagessen spendieren, wenn er einen schweren Tag hat. Versuchen Sie, solche Dinge in Ihrem Job zu sehen, den Sie nicht machen wollen. Oder auch wenn Sie für diese Dinge nicht bezahlt werden. Versuchen Sie, diese Dinge zu tun, um zu lernen. Sie werden feststellen, dass es viele Dinge in Ihrem Job gibt, bei denen Sie, wenn Sie sie freiwillig tun, vielleicht eine neue Fähigkeit erlernen, die Ihnen wiederum die Tür zu einem besser bezahlten Job öffnen kann. Sehen Sie also Ihre Arbeit oder Ihre Verantwortung oder die Last, die Sie tragen, als etwas, das Gott gebrauchen kann. Wenn Sie ihn darum bitten, wird er Ihnen helfen, als Mensch zu wachsen. Schließlich als Viertes sollten Sie sich mit Gottes Tempo abfinden. Gott hat es niemals eilig und es gibt nichts, was Sie dagegen tun können. Gott hat es niemals eilig und das ist super nervig. Sehr oft würden wir dazu sagen, komm schon, auf geht's, lass uns loslegen. Aber er macht sich um nichts Sorgen. Er ist die glücklichste Person im ganzen Universum und er weiß alles über Ihr Leben. Er weiß nicht nur, dass es Ihnen gut gehen wird, er freut sich auch auf das, was Sie in Ihrem Leben haben werden. Aber er hat es nicht eilig. Eines der besten Dinge, die wir tun können, ist daher, dem Tempo Gottes nachzugeben. Ja, man kann hart arbeiten und sich anstrengen, aber am Ende des Tages ist es gut, einfach zu sagen, Herr, ich vertraue dir mein Leben an, ich werde nicht hetzen, ich werde mir keine Sorgen machen, ich werde meinen Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit meinem Nächsten teilen. Sie werden sehr schnell feststellen, dass Ihr Leben glücklicher wird und dass das Joch, das Sie tragen, sich ein wenig leichter anfühlt, wenn Sie sich in Gottes Tempo bewegen. Wenn Sie mit Gott gehen wollen, müssen Sie gehen, nicht rennen. Wenn Sie mit Gott gehen wollen, müssen Sie im Schritttempo gehen und Sie werden dafür gesegnet werden. Herr, wir legen unser Leben in deine Hände. Viele von uns denken gerade jetzt an das Manna und an das versprochene Land. Seien Sie dankbar für das Manna, aber bitten Sie Gott erneut um das versprochene Land. Wenn Sie denken, es sei zu groß, dann sage ich Ihnen, nichts ist zu groß für Gott. Ist irgendetwas zu groß für Gott? Kann er nicht alles tun? Herr, wir bringen es vor dich und wir vertrauen dir unsere Sorgen und unseren Kummer an. Wir bringen unsere Träume vor dich und wir sagen, Gott, bitte, wir bitten dich darum. Bitte hilf uns bei diesen Dingen. Wir danken dir schon im Voraus für deine Freundlichkeit und deine Großzügigkeit gegenüber deinem Volk. Vergib uns unsere Schuld, erneuere unsere Herzen, gib uns eine neue Vision für unser Leben. Wir lieben dich, Gott. Wir beten im Namen Jesu und wir sagen gemeinsam Amen.